Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum wunderschönen New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und hoste dieses Format seit 3,5 Jahren. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder jemand zu Gast, der liebt, was er tut, und er gehört sogar zu den Besten seiner Zunft. Die Rede ist von Rafa Brinkert. Er ist der kreative Kopf des SPD-Wahlkampfs 2021. Er ist außerdem Deutschlands meist ausgezeichneter Sportmarketer, Gründer von Brinkert Lück, der W&V-Agentur des Jahres 2021, und Gründer von Jungformat Sports, Europas kreativste Sportmarketing-Agentur 2018. Er liebt, was er tut, und er verrät mir heute, wie er kreativ ist und wie er das auch mit dem Thema Familie vereinbart. Er ist nämlich auch Papa. Und das verbindet uns natürlich auch zusammen, auch mit der Liebe für gute Kommunikation. Ihr wisst vielleicht, dass ich ja auch schon lange mich mit dem Thema Kommunikation beschäftige, sowohl nach außen als auch nach innen. Und von Rafa kann man eine ganze Menge darüber lernen, wie man sich aufstellt als Agentur, wie sich auch Agenturen verändert haben und auch auf den Fachkräftemangel einstellen. All das heute in dieser spannenden Folge mit Rafa. Wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien. Checkt unbedingt mal die Tochteragentur von Mandarin aus. Agentur 2020, die Agentur für Nachhaltigkeit und Kommunikation, wurde gegründet im schicksalhaften Jahr 2020 und berät euch in Sachen Sustainability. Alles rund um die 17 SDGs. Was es damit auf sich hat, könnt ihr gerne auch auf der Webseite erfahren. Die packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes. Und jetzt starten wir durch mit Rafael Brinkert.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Rafael heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Schöne Grüße zurück aus der Hamburger Schanze heute.
Ja, Rafael, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, von dir kann man eine Menge lernen, wie man kreativ ist, wie man auch sehr hochperformant arbeitet. Du gehörst ja zu den meist ausgezeichneten Marketern, Sportmarketern. Ich selber bin auch sportbegeistert, habe lange Basketball und Fußball gespielt und bin hier natürlich auch Fußballfan in Rostock vom FC Hansa. Und darüber hinaus habe ich auch mal Politikwissenschaft vor Ewigkeiten studiert und interessiere mich auch für die Frage, wie begeistert man eigentlich Leute für dieses Thema? Auch damit hast du dich ja beschäftigt. Und wir sind beide Papas, eine Menge Themen. Gibt so eine Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde. Rafa, wie würdest du eigentlich meiner 8-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
Meine Twins sind ja 10, von daher irgendwie hatte ich eine ähnliche Herausforderung schon in der Vergangenheit. Die wissen, dass ich Werbung mache. Das ist sicherlich der einfachste Begriff dann. Und dass ich das auch sehr gerne mache für das Thema Sport insbesondere, aber auch Politik. Und wenn man denen dann sagt, dass man zum Beispiel sich mit Olaf Scholz trifft oder sehr oft getroffen hat und der jetzt Bundeskanzler ist, oder das vorher mit Frau Merkel auch in Auszügen machen durfte oder für sie arbeiten durfte zumindest, dann verfängt das schon so ein bisschen. Und das andere ist, wenn man jetzt auch irgendwie so Fußballnationalmannschaft oder so, die Gesichter kennt man, von daher, wenn man denen dann erklärt, dafür macht man Werbung und die seht ihr dann oder die finden in anderen Medien statt, dann funktioniert das schon. Ich glaube, es sind andere Berufe vielleicht doch ein bisschen komplexer.
Das ist ja gerade die neue Story, habe ich auch von gelesen, dass ihr dann jetzt für den DFB arbeiten dürft. Natürlich auch super spannend, kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Wie ist eigentlich diese Verbindung für dich zwischen Politik und Sport? Gibt es da so eine Parallele?
Na, ehrlicherweise habe ich, also ich war ja 10 Jahre bei Scholz & Friends, dann 8 Jahre bei Jungformat, durfte Jungformat Sports gründen. Das sind eigentlich Themen, die mich interessieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eine Agentur gründen, die sich eigentlich mit Themen beschäftigt, die in der Tagesschau besprochen werden. Also fürs Wetter können wir relativ wenig, aber die anderen Teile, Wirtschaft, Politik und Sport sind dann direkt oder indirekt auch durch Kommunikation beeinflussbar. Und darauf haben wir große Lust. Das sind meine persönlichen Affinitäten. Und von daher freuen wir uns da, für tolle Marken, Parteien, Persönlichkeiten arbeiten zu dürfen.
Es macht dann immer am meisten Spaß, wenn man den Dingen nachgehen kann in der Arbeit, die einen auch im Privaten sozusagen ja interessieren. Ich habe auch noch eine zweite Frage, die ich immer am Anfang gerne meinen Gästen stelle. Auch da kommst du nicht ganz drum rum. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich eigentlich so beschreiben?
Positiv bekloppt, 5 AM Club, ja, hungrig, begeisternd und komplex.
Positiv bekloppt würde ich gerne gleich mal aufnehmen. Man muss ja auch ein bisschen verrückt sein, glaube ich, um in der Werbung zu arbeiten. Man muss Dinge hinterfragen und auch mal auf den Kopf stellen, vielleicht auch neu zusammensetzen. Was hat dich denn so in deiner Kindheit auch geprägt in dieser Richtung für dieses positiv bekloppt sein? Oder ist es einfach so ein Ding, was immer schon in dir drin war?
Also die ehrliche Antwort ist, dass ich komme ja aus dem Münsterland, aus Haltern am See und bin der Zweitgeborene aus einem elterlichen Bäckereibetrieb. Mütterlicherseits war es eine Glaserei und Malerei oder Glaser und Maler. Und von daher gab es immer eine intrinsische Motivation, auch sehr unternehmerisch tätig zu sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich auch echt viel gearbeitet habe in der Kindheit, also in der Bäckerei ausgeholfen habe und vielfältige Tätigkeiten da wahrgenommen habe. Von daher, glaube ich, eine hohe, tatsächlich irgendwie auch ein hohes Bewusstsein zum Thema irgendwie Berufsleben hatte. Und das sehr, sehr früh. Und das prägt mich eigentlich auch bis heute. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Dinge machen, die mir Spaß machen. Das darf ich jetzt glücklicherweise im Job. Und nachdem dann wahrscheinlich relativ früh klar war, dass für Fußball Spielerisches nicht reicht, habe ich versucht, dann die Themen dann eher im kommunikativen Bereich zu übersetzen und zu übertragen. Und das mache ich eigentlich bis heute.
Aber du hattest das eigentlich mal vorgehabt, höre ich da so ein bisschen raus?
Ich glaube, ich habe mich fußballerisch seit meinem 13. Lebensjahr nicht weiterentwickelt, von daher war es dann doch sehr limitiert.
Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern?
Also ich habe meine halbe Jugend irgendwie, samstags nachts bin ich um 2:30 aufgestanden und war Hilfsarbeiter in der Bäckerei tatsächlich, habe Mohn- und Sesambrötchen machen dürfen. Ich durfte Eis, eine Eismaschine tatsächlich Eis auch selber herstellen und bin immer noch überrascht, wie viel Zucker tatsächlich in Eis ist. Und das sind sicherlich die ersten Jobs gewesen.
Mhm. Du bist ja 77er Jahrgang, glaube ich. Ne? Ich bin ja 80er und habe Agenturen auch so kennengelernt, dass da sehr, sehr viel gearbeitet wird. Natürlich arbeiteten da auch schon, als ich da so reinkam, Leute, die das sehr, sehr gerne gemacht haben. Aber es gab jetzt keine bezahlten Überstunden. Und es, ne, wenn Pitches waren, dann wurde eben die Nacht mal durchgearbeitet. Und das führte ja irgendwann auch so ein bisschen dazu, dass junge Leute gesagt haben, ich gehe jetzt vielleicht lieber, keine Ahnung, zu einem Startup oder woanders hin. Agenturen hatten dann irgendwann auch so ein bisschen so ein Imageproblem. Heute frage ich mich aber wieder, bin jetzt mittlerweile auch wieder bei einer Agentur, nachdem ich auch bei verschiedenen Unternehmen war. Irgendwie ist es doch so, dass die Leute, die in Agenturen sind, so brennen für diese Aufgabe, sodass ihnen das manchmal auch gar nicht so schwer fällt, auch mal ein bisschen länger zu arbeiten. Was für ein Verhältnis hattest du auch so, als du in die Agenturwelt kamst, von viel arbeiten, gleichzeitig natürlich auch das Ganze gern tun? Und hast du das möglicherweise auch so gesehen, dass Agenturen gerade so auch in den 80ern, 90ern, 2000ern noch anders funktioniert haben?
Ich glaube, dass bis heute die Agenturbranche eine der wirklich faszinierendsten und tollsten Arbeitsumfelder darstellt. Dass wir nur irgendwie wie der Schuster, der die schlechtesten irgendwie Leisten hat oder so, dass wir viel zu wenig um uns werben und um die Branche werben, weil sie hochattraktiv ist für kreative Talente. Weil sie mittlerweile auch nicht mehr, ne? Also aus diesen alten Vorurteilen im Sinne von, da arbeitet man ja Tag und Nacht oder so. Mhm. Ich glaube, die Welt sieht mittlerweile dann doch deutlich anders aus. Und wenn man sich es mal ganz genau anschaut, ist die Agenturbranche oftmals auch eher dem normalen Arbeitswelt etwas voraus durch Arbeitsbedingungen, durch Equality, Diversität generell, das Thema Frauenförderung oder so. Man hat das Gefühl, dass die Agenturen da schon sehr, sehr viel machen, dass wir es besser kommunizieren müssen. Und dazu gehört eigentlich, dass man mal auch Gattungsmarketing macht für die Branche. Das fehlt in den letzten 2 Jahrzehnten. Es war immer ein Selbstläufer und jetzt im War for Talents muss man, glaube ich, bessere Argumente haben. Aber man muss sie auch kommunizieren, weil du hast recht. Die Startups und Co. buhlen praktisch um zumindest einen Teil dieser Leute, die sonst früher in Agenturen gegangen sind. So, die Agenturen meisten sind jetzt zumindest nicht exit-driven oder dergleichen oder arbeiten mit virtuellen Geldern, sondern tatsächlich dann eher als normales Business. Für viele ist es ein normaler Beruf auch geworden. Den müssen wir uns stellen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich ist es immer noch Berufung. Und mir macht es unglaublich viel Spaß. Und deswegen gibt es da auch nicht diese klassischen, jetzt habe ich Feierabend, sondern man nimmt viele Gedanken mit nach Hause oder bei mir ist es oft eher in den frühen Morgenstunden, wo ich dann auch die besten Ideen habe, lange bevor ich möglicherweise im Büro sitze oder im Homeoffice bin oder unterwegs.
Ja, da stellt sich ja überhaupt heutzutage die Frage, wenn alles so verwischt, was ist überhaupt Arbeit? Also was ist es für dich? Wenn man den Interessen nachgeht, fühlt es sich ja gar nicht so an, ne? Nicht immer.
Ja, es gibt so einen Satz irgendwie, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann hat man das Problem, dass man kein Hobby mehr hat. Da ist dann auch viel Wahres dran. Bei mir ist es tatsächlich immer die Leidenschaft für exzellente Kreationen, für tolle Kommunikation in Gänze und für auch für Turnaround-Cases. Von daher empfinde ich es jetzt nicht so als Arbeit. Nochmal, ich habe aber auch irgendwie das Glück, dass ich im Bereich gesellschaftlicher Kommunikation, Sport und Politik eigentlich 80% meines Tages mich aufhalte. Ich weiß jetzt nicht, ob mich der neue Joghurt-Lounge so faszinieren würde wie die Kommunikation für die A-Nationalmannschaft oder für den Bundeskanzler. Ich glaube nicht.
Du suchst schon so ein bisschen die Herausforderung, ne? Und möchtest vielleicht auch zeigen, also so sieht es auch von außen aus, schau mal, da ist doch mehr drin, als man vielleicht so denkt. Also bei der SPD hätte man jetzt auch nicht gedacht, was da alles so möglich ist. Und da habt ihr ja auch gezeigt, wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Also kann es sein, dass dir diese Herausforderung da auch immer wichtig ist?
Na, mir ist wichtig ein Vorher-Nachher-Aspekt. Ich möchte keine Stunden verkaufen, sondern ich möchte Leistung verkaufen. Sehr gerne auch mit einem hohen Anteil einer Bonus-Malus-Regelung, also Erfolgsbeteiligung. Da kommt wieder das Unternehmerische zum Tragen. So, und daran glaube ich, also es ist ein anderes Geschäftsmodell, als Stunden zu verkaufen. So, und ich möchte tatsächlich nochmal, mir ist ganz, ganz wichtig, dieser Vorher-Nachher-Aspekt. Also, dass man eine Marke hat, die wir nicht einfach nur konsequent fortführen oder wo wir etwas nehmen und arbeiten dann Projekte ab, sondern dass man wirklich sieht, so, hey, da hat sich etwas getan. Bei der SPD, glaube ich, würde man das unterstreichen. Bei anderen Cases, Möbel Hartmann, die wir machen dürfen, andere Themen, irgendwie einfache Kampagnen wie Schiri, ich habe schon Geld für den DFB als Impfkommunikation, also sehr einfache Cases, die trotzdem Freude bereiten und die auch verständlich kommunizieren. Ich glaube, dieses bei Springer und Jacobi, da gab es damals dieses einfach, exakt und einfallsreich, also diese 3 E's, und da ist so unfassbar viel Wahres dran, aber wir verlernen einfach zu kommunizieren. Und ich suche immer Dinge, die auch möglicherweise Teil einer öffentlichen Debatte sind, eine Stammtischfähigkeit besitzen und die darüber hinaus dann auch eine andere Reibung erzeugen, als kostet jetzt die Tüte Milch 99 Cent oder 1,19 oder whatever.
Und für diese Herangehensweise bist du auch und seid ihr auch mehrfach ausgezeichnet worden, Agentur des Jahres jetzt auch kürzlich. Wie wichtig sind diese Preise?
Bei der Gründung, also bei Scholz & Wenzel und Jung von Matt war es so, dass die Agenturen auch teilweise Millionenbeträge ausgegeben haben für Awards, also für Branchenpreisausschreiben sozusagen. Als wir die Agentur, also als Dennis Lück und ich sie gegründet haben, haben wir gesagt, irgendwie, wir nehmen nicht an Awards teil. Warum? Weil solange diese inflationär stattfinden, führt es nur zu einer Entwertung. Und das merken wir auch, es fördert nicht die Attraktivität der Branche, die Relevanz der Branche im Kundensegment oder im Nachwuchs. Sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass man das Gefühl hat, das ist so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Deswegen Kategorie, schließen wir aus, an diesen Branchenpreisausschreiben teilzunehmen, solange sie inflationär stattfinden. Und haben gesagt, Auszeichnung statt Awards. Das heißt, wir freuen uns, wenn wir einen Titel verliehen bekommen. Das war bei W&V Agentur des Jahres das Fall. Das war mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich bei Wiki Corona der Fall mit dem Gewinn des Deutschen Fairplay-Preis. Dann freuen wir uns schon darüber, weil es natürlich irgendwie dann auch eine Wertschätzung der Arbeit ist im öffentlichen Raum.
Aber ihr macht es nicht, um diesen Preis zu gewinnen, sondern ihr freut euch, wenn es am Ende einen gibt, ne?
Wir nehmen an keinem Award teil. Also von daher können wir ja gar nichts gewinnen. So. Also mein größter Wunsch wäre vielleicht irgendwann mal das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, aber dafür muss ich vielleicht noch andere Dinge machen außer Werbung.
Ich hatte schon einen Bundesverdienstkreuzträger bei mir im Podcast, den Raoul Krauthausen.
Tolle Persönlichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also was mich auch immer an der Werbung so interessiert hat, auch schon als Jugendlicher, als ich eigentlich hauptsächlich TV-Werbung konsumiert habe, waren eigentlich so Ideen, die unterhaltsam oft sind. Also manchmal schmunzelt man auch so darüber. Und wo man dann so denkt, ja klar, also das ist dann so offensichtlich, aber wie kommt man darauf? Und das war für mich immer so das Spannende, weshalb ich auch nachher in diesen Bereich gegangen bin und eine Zeit lang ja auch in Hamburg gelebt und gearbeitet habe, eine Zeit lang auch bei Scholz & Friends. Und mich würde auch interessieren, wie seid ihr kreativ? Wie sieht dieser Prozess aus? Du sagst, du stehst zum Beispiel früh auf, hast da deine Ruhe, keine Ablenkung. Nimmst du dir wirklich das weiße Blatt? Recherchierst du ganz viel? Habt ihr so Methoden? Kannst du uns da so ein bisschen mit in diesen Prozess nehmen?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen untypisch. Ich mache es gerne mit mir alleine aus. Also gar nicht groß in Teams, sondern ich bekomme Kundenbriefing und nehme das Thema irgendwie mit nach Hause, brüte darüber um, mache dann vielleicht noch mit einem Strategiekollegen mal Sparring darüber und dann habe ich eine Kernidee, die man dann möglicherweise auch umsetzen kann. So war es bei Wiki Corona, so war es an vielen Stellen sicherlich auch bei der SPD. Und mir ist immer wichtig, dass man wirklich den größtmöglichen Nenner sucht, dass man diese Einfachheit, das Mut zur Einfachheit hat, weil die Zeiten sich doch geändert haben. Und durch diese klassische Penetration kann ich natürlich dann auch Werbewirkung erkaufen. Aber um wirklich zu durchdringen, benötigt es eine brutale Simplizität. Also ich habe mal gesagt, irgendwie erfolgreiche Markenkommunikation heute ist eigentlich kissed by creativity. Also keep it simple and stupid oder plus das Thema Kreation, weil das mittlerweile den Unterschied macht. Also, dass man hochkomplexe Themen einfach versucht zu beschreiben durch Analogien, durch andere Beispiele oder durch auch ja, Bilder, die das einfach nochmal darstellen können. So, und das mache ich oftmals viel mit mir alleine aus. Klar, wir briefen dann die Teams ganz normal, aber mein Gehirn arbeitet tatsächlich morgens zwischen 5 und 7 am besten am Tag.
Ist vor allen Dingen auch die Zeit, in der die Kinder noch schlafen oft, ne? Das hilft auch.
Ja, und man auch keine Anrufe bekommt.
Ja, genau. Ich habe 2011 bei DDB in Hamburg gearbeitet und da war Amir Kassai noch der Kreativchef und der hat ja auch die Werbebranche oft kritisiert zu der Zeit und hat gesagt, diese Werbung, also im alten Stile den Leuten was aufzuschwatzen und dann über Mediadruck reinzudrücken, das ist eigentlich Schnee von gestern. Wir müssen viel mehr auf Relevanz achten und schauen, wie wir Probleme lösen. Ist das auch so ein bisschen diese Gedankenrichtung, die ihr da so verfolgt?
Sowohl als auch. Also ich glaube, Seidenbacher, Check24 oder Carglass sind gute Beispiele, die die These von Amir widerlegen würden, ne? Weil es ja doch sehr erfolgreiche Cases sind. Dadurch, dass wir in der Regel in der Agentur jetzt gerade ja Kunden haben, die eher high-interested sind, also die im öffentlichen Raum stattfinden, da habe ich praktisch auch dieses Plateau schon, nämlich diese öffentliche Auseinandersetzung auch mit Kommunikationen. So, von daher, da ist es sicherlich anders, als wenn ich jetzt tatsächlich einen Joghurt verkaufen muss oder eine Limo verkaufen muss oder die auch die Platzierung zu bekommen. Es beginnt bei WKZ, ne? Das geht über diverse andere Situationen und Herausforderungen. Ja, also von daher, viele Wege führen dann doch zum Erfolg und sie sind unterschiedlich, je Marke, je Case. Meine Erfahrung ist, Mut wird belohnt. Ich durfte mit Jeremy Format 6-7 Jahre Sixt machen. Und das hat mir schon unglaublich viel Spaß gemacht, weil man ja auch immer versucht hat, Geschichten zu erzählen, die mal anecken, die unterhalten und die vor allem von Mut geprägt werden und von Statements geprägt werden, von Haltung geprägt werden. Und das sieht man, glaube ich, auch in den Arbeiten, die wir jetzt gerade machen.
An der Stelle auch nochmal die OMR-Doku über Jungformat sei da auch nochmal empfohlen, in der es ja auch um Sixt unter anderem geht, um die Arbeit auch mit Erich Sixt an der Stelle. Du bist ja nur auch sehr präsent, auch in sozialen Medien, äußerst dich, bist sehr meinungsstark und polarisierst dadurch auch ein Stück weit. Begreifst du dich auch als Eigenmarke, als Personal Brand, oder ist dir das eher zuwider?
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. So, ich glaube, dass wenn man öffentliche Cases macht, dann wird man auch öffentlich besprochen. So bei der SPD damals war es, dass Lars Klingbeil auch gesagt hat, Raphael, wir möchten auch die Geschichte erzählen und kannst du auch eine öffentliche Person für uns sein? Dem bin ich danach gekommen. So in anderen Bereichen oder so sage ich schon oftmals irgendwie meine Meinung, kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber man muss jetzt auch nicht zu jedem Thema seine Meinung geben. Also, aber da, wo es Sinn macht, kann man das durchaus mit einer gewissen Dosierung mal machen. Hm. Und eine gewisse Streitkultur hilft uns, glaube ich, solange sie auf einem qualitativen Fundament stattfindet, solange sie nicht beleidigend ist, sondern solange sie auf eine, in einer qualitativen Diskussion stattfindet.
Ich erlebe in vielen Unternehmen, die wir auch begleiten dürfen, dass man den Konflikten eigentlich gerne aus dem Weg geht und so ein bisschen auf Harmonie ist. Und ich glaube aber auch, dass Konflikte sehr wichtig sind und dass da ein großes Potenzial für Entwicklung drin liegt, für Kontroversen und für auch Auseinandersetzungen. Wie pflegt ihr das kulturell bei euch in eurer Agentur aktuell? Also wie kommt es zur Entscheidung? Als Gründer, denke ich mal, liegt es ja oft in der Natur der Sache, dass man die Dinge dann vorgibt, aber gerade auch in der Diskussion rund um New Work ist es ja oft so, dass man sagt, okay, wir kommen vielleicht ganz anders zur Entscheidung.
Ich bin großer Freund einer offenen, konstruktiven Streitkultur, weil nur die bringt uns weiter. Also wir wollen nicht den Status quo verteidigen bei keinen unserer Marken, sondern wir wollen diesen Vorher-Nachher-Aspekt haben. Wir wollen es besser machen. Dazu gehört auch der Mut zur Veränderung. Und da braucht man, glaube ich, sehr viel Mut und wenig Bedenkenträgertum. Und deswegen braucht diese Change-Prozesse, die sind dann auch nicht immer einfach, sind dann auch nicht immer irgendwie konfliktarm, sondern dazu gehört ja auch, dass man versteht, dass der Kunde nicht der Kunde ist, sondern der Kunde eigentlich der Vermittler ist zum Endverbraucher. So, und wenn wir draußen doch was verändern möchten, wenn wir mehr Wählerstimmen möchten, wenn wir eine Impfquote erhöhen möchten, wenn wir, ich habe bei Coca-Cola mal gelernt, more people should drink more often more Coca-Cola. Das ist Veränderung. Ich möchte den Leuten sagen, trink häufiger mehr Coca-Cola. Das ist Veränderung. Ja, muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Ja, muss ich den Status quo verändern. So, und da ist Marketing-Kommunikation sicherlich eins von mehreren Tools. Mhm. Auch bei einer Gesetzgebung, ich muss sie erklären. Ne? Also, das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und sehr viel dann auch mit, dass man versucht, Mehrheiten zu finden und die für das Thema zu gewinnen.
Du hast gerade den War for Talents auch angesprochen, der große Fachkräftemangel. Alle suchen gute Leute und schauen auch, wie sie sie binden. Ich finde, das ist ein Thema, bei dem auch schnell zu sehen ist, welche Unternehmen sich nur irgendwelche Benefits auf die Seite schreiben und welche wirklich etwas für ihre Leute tun. Was tut ihr dafür, ein guter Arbeitgeber zu sein?
Ich sage immer, den größten Magnetismus bekommt eine Agentur durch gute Cases. So, indem Menschen sagen, sie möchten auf diesen Kunden arbeiten. So, und das versuchen wir erstmal zu machen. Das heißt, die Produktqualität bei uns muss stimmen. So, das ist das A und O. Wir müssen Cases machen, wir müssen Ideen entwickeln, Kampagnen entwickeln, die Menschen begeistern. Punkt eins, die auch in der Öffentlichkeit besprochen werden, die eine Relevanz haben. Also nicht die irgendwo bei Branchenpreisausschreiben irgendwie mal ausgezeichnet werden, aber sonst keiner kennt, sondern ich möchte das über unser Plakat im Idealfall, dass es eine Stammtischtauglichkeit hat. So, das ist das Erste. Dadurch habe ich schon mal ein bisschen mehr Relevanz. Das Zweite ist, natürlich machen wir Dinge wie Mobile Office. Wir hatten zum Beispiel in der Pandemie gesagt, irgendwie der Mobile Friday beginnt jetzt Montagmorgen. Damit war das Thema vom Tisch. So, weil wir alles in Cloud basiert und Co. haben. Das, ergänzend dazu haben wir jetzt zum Beispiel allen eine Bahncard 100 gegeben, damit wir weniger administrative Tätigkeiten haben zum Thema Reisekosten und Co. Also man kann das, glaube ich, mit einer Vielzahl von Themen machen. Wir beteiligen die Mitarbeiter am Gewinn. Also wir haben eine 15-15-Regelung. Alle Mitarbeiter, die sich im ungekündigten Anstellungsverhältnis befinden und länger als ein Jahr da sind, erhalten anteilig pro Kopf 15% vom Gewinn des Unternehmens. So, und das tritt erst in Kraft, wenn man 15% Profit erlangt hat. So, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren, von daher hat es super funktioniert und ist natürlich auch wieder eine motivatorische Anreiz.
Ja, ja.
Dann investieren wir zum Beispiel, kooperieren wir mit Viva Con Aqua, also weitere 10% unseres Gewinns geben wir für soziale, karitative Dinge aus.
Mhm.
Oder auch soziale Beteiligungen an Projekten wie ein Hotelbau von Viva Con Aqua in Südafrika. So, das heißt, 25% gehen jetzt nicht nach Übersee oder gehen nicht an Aktionäre oder you name it, sondern gehen einfach mal an die Belegschaft oder aber an kulturelle Dinge für die Belegschaft. Und das ist, glaube ich, schon dann auch eine Differenzierung zu vielen vorhandenen Agenturenmarken.
Also euch ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, die SDGs dann auch, um es ganz konkret zu machen? Oder habt ihr dann einfach so ein Gefühl davon? Also, weil ich habe mich gerade kürzlich gestern mit einem Kollegen über die 17 SDGs unterhalten und wie relevant sie eigentlich für Unternehmen sind. Und es gibt ja Unternehmen, die sagen, ja, so ein paar davon sind ganz interessant und dann machen wir was und andere vielleicht weniger. Ist das für euch Bezugspunkt?
Definitiv. Also wir sind nicht Gewinn, also wir haben keine Gewinnmaximierung, sondern wir haben eigentlich eine Produkt- und Gemeinwohlmaxime. So, und von daher ist das ein anderer Ansatz. Ich sage immer, wenn wir gutes Zeug machen, wenn wir die Leute gut mitnehmen und behandeln, dann kommt der Rest automatisch, also der Gewinn, der sich dann einstellt. Und das ist bisher tatsächlich so auch aufgegangen. Und ist natürlich auch eine Differenzierung dann zu etablierten Agenturmarken, die diesen Weg noch nicht gehen wollen, weil der Geschäftsführer noch sein drittes Haus auf irgendeiner Ferieninsel benötigt. So, das ist eine Frage irgendwie des individuellen Lebens, glaube ich.
Als Vater beobachte ich jetzt natürlich auch viele Kinder, Jugendliche, die politisch aktiv werden, die auf die Straße gehen, Fridays for Future, Demos, daran teilnehmen. Unsere älteste Tochter ist ja 12. Die hat dann auch mit einmal ein Poster an der Wand gehabt. Und ich hoffe einfach, dass immer mehr jüngere Leute auch sich beteiligen an so politischen Prozessen. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es noch nach wie vor eine große Politikverdrossenheit gibt. Ich sehe aber auch, dass Akteure wie ihr viel dafür tut, dass das Thema spannender wird, nicht nur sich die Nachrichten anzuschauen, sondern selber auch mit irgendwie zu gestalten und zu diskutieren, das, was du sagst, in diese Diskussion zu kommen. Beobachtest du da einen Fortschritt, dass wir aus dieser ganzen großen Verdrossenheit so ein bisschen rauskommen, bestenfalls?
Also ich würde jetzt behaupten, dass ich in der 4. Klasse oder in der 5. Klasse auch ein Hardcore-Umweltaktivist war, das vielleicht dann irgendwie zwischendurch mal ein bisschen abangekommen ist. Aber Kinder tragen doch sehr, sehr viel Gutes in sich und auch in der Regel auch einen richtig tollen Wertekompass. So, und der, wenn man den verstärken kann, wenn man den daran erinnern kann und wenn man diesen konservieren kann auch, dann ist das, glaube ich, toll. So, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die heutige Jugend zwangsläufig politischer ist als die vor 10 oder vor 20 Jahren. Sie haben nur andere Tools zur Hand, mhm, und dadurch bekommen sie auch schneller viel mehr Gehör. Also, ne, das brauchen jetzt nicht Greta zu zitieren, die mit einem Pappschild dann die Welt erobert hat. Aber jede Bewegung oder jeder sucht sich auch so Gesichter. Mhm. Und jedes Zeitgeist sucht sich auch Gesichter, die das verkörpern und Bilder. Und das hat Greta Thunberg, glaube ich, auf herausragende Art und Weise gemacht mit Fridays for Future und Co. So, aber das haben auch andere vorher schon gemacht. Aber jetzt haben sie Tools. Und wenn ich sehe, wie 16, 17, 18-Jährige mit welchem Selbstverständnis sie über Marketing sprechen, ja, über Marketing-Tools, über Influencer-Marketing, dann können wir alle davon, glaube ich, sehr viel lernen.
Ja, und man sieht auch, wie zum Beispiel in den USA auch Parteien sich schon immer und schon viel früher, als es hier war, ganz anders vermarktet haben. In House of Cards hat man das vor Jahren auch gesehen. Und jetzt, ja, tragt unter anderem ja auch ihr dazu bei, dass Parteien sich ein bisschen attraktiver, zeitgemäßer in der Kommunikation aufstellen. Und ich frage mich oft, warum das so ein großes Problem ist, auch so in der Art und Weise, wie Politiker, Politikerinnen nach wie vor auch sprechen. Ja, das erreicht ja nicht alle Leute da draußen. Also würdest du auch glauben oder sagen, dass da noch mehr Marketing-Skills irgendwie in die Politik müssen?
Definitiv.
Also wenn ihr auch gerade mit Olaf Scholz oder vorher mit Angela Merkel arbeitet, wie seid ihr da in der Zusammenarbeit zu diesen Themen?
Na, das, die Frage ist ja des Mandats an der Stelle, ne? Dass man auch, das eine ist die werbliche Kommunikation, das andere ist möglich, die politische Kommunikation, das muss man schon trennen. Und dafür gibt es dann auch wiederum andere Experten. Und zwar so, wir waren für die werbliche Kommunikation verantwortlich, für Bundesparteitage, für einen Europawahlkampf, für ein begehbares Wahlprogramm der CDU in 2017 oder jetzt halt dann allein verantwortlich für den Wahlkampf von Olaf Scholz und der SPD und diesem Turnaround-Case. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es einen hohen Vertrauensbasis zwischen den einzelnen Keyplayern gab. Und das hat man, glaube ich, auch in der Kampagne angesehen, nämlich dass wir versucht haben, bei diesen 10.000 Botschaften, die jeder von uns tagtäglich konsumiert, wo wir sagen, es gibt vielleicht nur noch 4-5% der werblichen Kommunikation, die erfolgreich ist überhaupt, dass wir geguckt haben, dass wir ganz einfache Sätze haben, die wir immer wieder kreativ anders aufladen und erzählen. Aber am Ende des Tages waren es 4 Programminhalte. Und dann reduziert auf das Versprechen, Scholz packt das an mit sozialer Politik für dich. So, das haben wir dann über den Respekt, über die Respekterzählung und Kompetenzerzählung gemacht, sodass jeder Fehler von Herrn Laschet oder Frau Baerbock natürlich auf unser Narrativ Kompetenz und Respekt eingezahlt haben. Von daher war das dann so ein bisschen, dass es sich befruchtet hat. Und dazu gehört eine vernünftige Analyse vorher. Das hat ein Alex Petring bei der SPD herausragend gemacht, auch mit Benny Mickfeld dann im Sparring und vielen anderen Protagonisten. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Und das sah man, glaube ich, auch dieser Kampagne an, dass sie so wenig verwässert war, sondern dass sie sehr pointiert war.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Leute aktiv werden. Auch das ganze Thema New Work bedeutet ja am Ende Partizipation in den Unternehmen, mitdiskutieren, sich auch dessen bewusst werden, was man eigentlich bewirken kann, sich fragen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Und das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Und wenn man sich fragt, was will ich eigentlich, hat das natürlich nicht nur mit Arbeit zu tun, sondern eben auch mit Familie. Es ist eine Frage der Prioritäten dann oft. Und wir sind ja beide Papas, haben wir auch vorhin nochmal kurz besprochen, wie vereinbarst du eigentlich auch Arbeit und Familie? Also wie schaffst du das bei all dem, was ihr auch tut und sicherlich auch in der Menge der Stunden, das hinzubekommen?
Die ehrliche Antwort ist, ich werde mir selbst in dem Punkt nicht gerecht. So, und ich glaube, es ist, da muss man auch mal ehrlich zueinander stehen irgendwie. Ich glaube, top im Job zu sein und dann auch die Top-Zeit zu haben, möglicherweise wie man hat, wenn man hätte, wenn man 9-to-5-Job hat, das ist nicht möglich in dem Job, den ich jetzt ausübe, wo man möglicherweise auch viele Abendveranstaltungen hat. Und deswegen ist es eine tagtägliche Herausforderung. Jetzt haben meine Ex-Freundin und ich uns nach 15 Jahren getrennt. Also ich, aber trotzdem haben wir ein herausragendes Verhältnis und eine unfassbare Wertschätzung gegenüber, auch im Umgang mit den Kids. Und von daher ist es schon da so, dass wir uns einander die Hand reichen und bestmöglich helfen, dass wir dem gerecht werden. So, aber mache ich das herausragend? Nein. Also dem gerecht zu werden, ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen.
Es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt mit 4-Tage-Woche experimentieren. In Belgien wurde das auch besprochen, weil sie sagen, gerade in der Wissensarbeit, wenn du vielleicht ein bisschen weniger arbeitest, bist du da dann kreativer und produktiver. Und wenn du jetzt am Tag 20 Stunden arbeitest und hast nur noch wenig Schlaf und Erholung, dann kannst du vielleicht gar nicht so performen. Kannst du damit was anfangen? Also man kommt ja auch aus dieser Werbewelt, in der immer viel, viel gearbeitet wurde. Ne? Und wenn jetzt einige sagen, nee, mach mal viel, viel weniger, es geht ja schon gegen den Strich dessen, wie Wirtschaft eigentlich läuft. Ne?
Ja, also ich kann jetzt für meine Mitarbeiterinnen sprechen, irgendwie da versuchen wir das einfach möglich zu machen auch. So, wir haben den Mobile Friday, ne, der genau auch diese Möglichkeit bietet. Den hatten wir seit der Gründung. Und wenn jetzt irgendwie, wir haben einen Papa zum Beispiel auch oder natürlich auch andere Eltern, wenn die dann sagen, hey, komm, kann ich heute eher gehen oder kann ich nächste Woche zu Hause? Natürlich, da gibt es gar keine Probleme. Das machen wir möglich. Das ist, glaube ich, auch unsere Verantwortung an der Stelle. So, aber ich weiß, du weißt es sicherlich genauso. irgendwie sind dann schon tägliche Herausforderungen. Was ist, wenn dann jemand krank wird? Wer kann schnell drauf aufpassen? Wer kann hinbringen? Wie kriegt man das mit Terminen, die man hat, übereinander? Also bei mir stehen 2, 3 feste Zeitfenster in der Woche, sind blockiert genau für sowas. Mhm. Ne? Aber das geht nur miteinander. Ich hatte letztens interessant auch gelesen, irgendwie früher war man ja eher sehr viel im Mehrgenerationshäuser. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass auch die Großeltern einen Teil der Erziehung für mich übernommen haben. So, das findet in unserem heutigen Leben, wenn wir dann die Städte gewechselt haben, im urbanen Umfeld oder so, eigentlich viel, viel weniger statt, was schade ist. Ja, ja. Weil ich glaube, dass das einander diese Hand reichen und gemeinsam was zu schaffen, da auch dann sicherlich Oma und Opa helfen, aber die hat ja nicht jeder in der Stadt. Also es ist für alle, glaube ich, eine totale Herausforderung. Für alle, wo die Eltern in guten Job sind und sie gleichberechtigt sind und sie auch tatsächlich versuchen, es allen recht zu machen, dem Arbeitgeber oder jetzt den Kunden, den Kindern. Das ist, egal mit wem ich spreche, aus dem Freundeskreis oder so, egal ob getrennt oder zusammenleben, für alle einfach die Master-Herausforderung. Ja, und jeder versucht, es bestmöglich zu machen. Und immer hat man das Gefühl,
zu wenig.
10% könnten an der einen oder anderen Stelle irgendwie, werden vielleicht doch noch irgendwie fehlen. So. Also von daher muss man, glaube ich, gucken, dass man selbst nicht einfach dann komplett zu kurz kommt. Das ist ja dann der erste Fall, wo dann viele Burnout oder ähnliche Krankheiten erlangen. So, und nochmal irgendwie einander die Hand reichen und das bestmöglich hinzubekommen im Rahmen der Möglichkeiten. So, und wir sind natürlich auch ein Dienstleistungsunternehmen. So, das ist nochmal eine andere Situation, als wenn ich jetzt möglicherweise feste Zeiten habe. Wenn ich Friseur jetzt wäre, wäre ich vielleicht auch selbstständig, aber ich habe eigentlich doch feste Zeiten. Und ich habe nicht Termine in München oder in Wien oder wo auch immer. So, und das ist eine tägliche Herausforderung. Das war die Pandemie ehrlicherweise gar nicht so schlecht, weil man dann einfach zu Hause bleiben konnte.
Wobei meine Kinder dann gesagt haben, Papa, du arbeitest ja nur noch, weil es natürlich dann so sichtbar wurde, ne? Sonst war das im Büro und dann musst du das zu Hause und dann sieht das aus, als ob der Papa nichts mehr anderes im Kopf hat mit einmal. Aber ich glaube auch so diese Balance immer wieder, ja, ob man sie jetzt findet, aber anzustreben, auf der einen Seite seinen Job zu machen, auf der anderen Seite die Familie nicht zu vernachlässigen und dann eben auch noch sich selber irgendwie zu sehen und zu schauen, wie erhole ich mich, wie bilde ich mich vielleicht weiter. Und wenn man das dann, glaube ich, irgendwie außer Acht lässt, was ja auch schnell passiert, dann droht auch schnell so ein Ausbrennen. Was tust du denn dafür, dich zu erholen? Machst du auch mal das Handy aus für ein paar Stunden oder auch länger?
Ich glaube, ich bin in den Themen nicht so gut. Am Wochenende mache ich es gerne. Oder dann ich gehe in diese Zeitfenster auch. Aber ansonsten, das Erste, was draufging, sind die privaten Hobbys. So, ne? Also von daher, ich mache die ehrliche Antwort ist, ich mache nichts, außer dass ich versuche, mit den Kids das vernünftig hinzubekommen. Und mit dem Job und mit anderen Verpflichtungen ehrenamtlicher Art, sei es bei meinem Heimatverein TuS Altern oder bei vergleichbaren Themen. Aber sonst mache ich nichts. Also ich glaube, die Anzahl der Kinobesuche in den letzten 10 Jahren, davon waren wahrscheinlich von 8 Besuchen waren halt 7 mit den Kindern und dann habe ich noch einmal Maradona, glaube ich, gesehen. Aber das war's.
Ja gut, aber wenn dir dein Job eben so viel Spaß macht, dann hast du ja wahrscheinlich auch gar nicht so das Bedürfnis, nochmal irgendwie ganz andere Sachen zu machen, sondern gehst ja dann auch gerne ins Büro, ne? Meistens wahrscheinlich.
Ich mag schon extrem Homeoffice, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, also das ist schon Beruf und Berufung. Also ne, das, was ich mit dem Hobby vorhin sagte, da ist was Wahres dran. Aber es muss jeder für sich auch individuell beantworten. So, und da gibt es, glaube ich, nicht dieses eine Erfolgsrezept, sondern jeder muss wissen, was macht dem Spaß, was ist sein Leben. Und ich stelle mir immer so die Frage, stell dir vor, du hast nur ein Leben. Was wahrscheinlich eine einfache Frage zu beantworten Frage ist. Und man hat eine Lebenserwartung von 80, 85 Jahren oder so, was macht man draus? So, und ja, dann habe ich immer gesagt, irgendwie, ich möchte das machen, was mir Spaß macht und das so gut wie es geht machen.
Ja, wir hatten gerade kürzlich einen Todesfall in der Familie, eine Oma, und da waren wir auf der Beerdigung, da wurde es mir auch wieder so bewusst. Also immer wenn du auch so dieses Ende irgendwie dir nochmal so vor Augen führst, dann schaut man nochmal genauer hin, was mache ich eigentlich, ne? Und wie nutze ich eigentlich auch diese Zeit, die ich habe? Und letzte Frage auch an dich, wovon lässt du dich eigentlich auch inspirieren oder von wem oder von welchen Dingen?
Ich bin kompletter News-Junkie, also ich lese extrem viel. Gar nicht viel, also gar nicht im Sinne von, also sehr viel News tatsächlich im Konsum. Jetzt weniger Literatur im Sinne von Krimis oder Kinobesuche oder Netflix oder so, da bin ich, glaube ich, in all den Themen bin ich sehr, sehr schlecht. Mhm. Meine Inspirationsquelle ist eigentlich das normale Leben und der Austausch mit sehr vielen heterogenen, jetzt hätte ich fast Zielgruppen gesagt, Menschen. Und deswegen liebe ich es total, irgendwie auch diesen Spagat zu haben, halt dann am See auf der einen Seite, dann Hamburg-St. Pauli auf der anderen. Ich fahre sehr viel auch also mit öffentlichem Nahverkehr, ne? Also versuche einfach so das echte Leben tatsächlich auch zu genießen und zu wertzuschätzen und daraus dann auch Ableitungen zu treffen durch den Austausch mit ganz unterschiedlichen Menschen. Was kommt tatsächlich da draußen an? Dass man nicht so in seiner Bubble ist und von seiner Bubble auf andere schaut oder so, das liegt mir eigentlich sehr fern.
Ja, spannend. Wir werden es verfolgen. Wo sollte man dir am besten folgen? Auf LinkedIn bestimmt.
Zukünftig, glaube ich, auf Turnbull, weil wir auch das Startup begleiten dürfen. Nee, auf LinkedIn eher weniger. Ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich in Haltern am See am Fußballplatz.
Rafa, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit natürlich.
Vielen Dank. Danke euch auch. Tschüss.
Tschüss. Mach's gut. Bis bald.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Raphael in den Shownotes natürlich. Folgt ihm mal. Ich bin gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Und wenn ihr mögt, komme auch ich auf euch zu, nämlich als Speaker. Ihr könnt mich buchen. Fragt gerne an bei meiner Speaker-Agentur Minds & Matches. Packe ich euch natürlich auch mit in die Shownotes. Und außerdem gibt es ein neues Sparringsprogramm rund um New Work und Kommunikation. Wenn ihr sagt, wir wollen uns anders aufstellen für die Zukunft, wir brauchen neue Ideen, wir wollen anders zusammenarbeiten, wir wollen über neue Tools lernen und wissen, wie das geht, dann kommt gerne dazu auf mich zu und dann trinken wir mal online eine Tasse Kaffee. Das würde mich freuen und ich freue mich auch ganz besonders über euer Feedback, über eure Nachrichten. Schreibt mir bitte weiterhin, supportet diesen Podcast bitte, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr das Ganze natürlich abonniert und bewertet. Das wäre wirklich cool. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.